Ich kenne Menschen, die eine schwere Lernproblematik haben und ich kenne andere, die haben studiert, ohne je ein Problem gehabt zu haben. Das heißt, die Bandbreite ist sehr weit. Wichtig ist aber, dass man auf diese Probleme aufmerksam wird, rechtzeitig, bevor sie zum wirklichen Problem werden.
Hallo und herzlich willkommen bei NF1 Nachgefragt, dem Podcast, der Neurofibromatose Typ 1 eine Stimme gibt. Mein Name ist Klaas Röhl, ich bin der Moderator dieser Sendung und Gründer des Vereins NF Kinder in Österreich. Vor 12 Jahren habe ich den Verein ins Leben gerufen, weil NF1 nicht nur ein medizinischer Begriff für mich ist, meine Tochter lebt damit. In diesem Podcast spreche ich mit wechselnden Gästen und Gästinnen offen über Neurofibromatose Typ 1, beantworte deine Fragen und greife Themen auf, die Betroffene und Angehörige wirklich bewegen. Unser Ziel: aufklären, Vorurteile abbauen und dich mit Wissen, Erfahrung und praktischen Tipps im Alltag unterstützen. Wir freuen uns, dass du heute zuhörst. Egal, ob du selbst betroffen bist, ein Kind mit NF1 hast oder einfach auf der Suche nach verständlichen Infos bist, dieser Podcast ist für dich. Und du musst kein Vorwissen mitbringen. Und damit starten wir rein in unsere erste Episode. Heute möchten wir NF1 aus medizinischer Sicht beleuchten und die Grundlagen von Diagnose, Verlauf und Behandlungsmöglichkeiten. Und hier freue ich mich sehr, dass ich Professor Amedeo Azizi von der Medizinischen Universität Wien bei mir begrüßen darf. Herzlich willkommen, Herr Professor Azizi.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Professor Azizi, Sie sind Kinderarzt und Neuroonkologe. Sie arbeiten seit vielen Jahren an der Medizinischen Universität Wien und sind dort auf kindliche Hirntumoren, aber eben auch auf Kinder mit NF1 spezialisiert. Danke, dass Sie heute hier sind. Herr Professor Azizi, was ist NF1?
Neurofibromatose Typ 1 oder kurz eben NF1 genannt, ist eine erbliche Veranlagung, Tumoren zu entwickeln. Aber nicht nur Tumoren zu entwickeln, noch ganz andere Beschwerden auch zu entwickeln, wie zum Beispiel orthopädische Probleme. Menschen mit NF1 haben häufiger eine Wirbelsäulenverkrümmung, Skoliose, haben in ca. 5% der Fälle eine Verkrümmung der langen Röhrenknochen, wie zum Beispiel der Unterschenkel. Das betrifft die ganz kleinen Babys. Es können aber auch Probleme auf der Haut auftreten, zum Beispiel Kaffee-Olé-Flecken, das sind Milchkaffee-braune Flecken auf der Haut, völlig harmlos, entarten auch nicht, sind aber ganz typisch für die NF1. Auf der Haut treten dann sogenannte Neurofibrome auf, das sind die namensgebenden gutartigen Tumoren der Nerven der Haut, die zu Knötchen auf der Haut führen, die teilweise gestielt wegstehen von der Haut, teilweise unter der Haut liegen. Es können plexiforme Neurofibrome auftreten, das sind große Weichteilschwellungen, also müssen am Anfang auch nicht groß sein, aber es sind Weichteilschwellungen, die bedingt sind durch gutartige Nerventumoren, die dann aber sozusagen auch ein Wachstum zeigen können, gerade im Kindesalter und dann auch zu Problemen führen können. Es kann Bluthochdruck auftreten, es können Veränderungen im Bereich der Gefäße auftreten, zum Beispiel der Nierengefäße, was klassischerweise im Bluthochdruck machen kann, im Bereich der Gehirngefäße. Das Risiko für Epilepsie ist leicht erhöht, nicht wesentlich, aber leicht erhöht. Und dann natürlich, wie gesagt, Tumoren können auftreten. Tumoren des Gehirns sind deutlich häufiger als bei Menschen ohne Neurofibromatose, oftmals aber völlig beschwerdefrei. Das heißt, so viel wie, wenn man nicht nachschauen würde, weiß man es teilweise gar nicht, dass da was wäre. Teilweise aber so, dass es zu Problemen führt, wie zum Beispiel Tumoren im Bereich der Sehnerven, die in ca. 20-25% der Menschen auftreten und bis hin zur Erblindung führen können, wenngleich sie oft auch völlig asymptomatisch sind und völlig beschwerdefrei bleiben, das ganze Leben lang. Das Risiko für bösartige Tumoren ist auch erhöht. Das Risiko für bösartige Nervenscheidentumoren liegt bei ca. 15% über das gesamte Leben. Ich drehe mir die Zahlen um und sage immer, in 85% der Fälle über das Leben gesehen ist nichts. Aber die 15% der Fälle muss man frühzeitig erkennen, um frühzeitig etwas tun zu können. Wir wissen, dass Frauen mit NF1 ein deutlich erhöhtes Brustkrebsrisiko haben, dementsprechend auch frühzeitig zu einer Brustkrebsvorsorge gehen sollen. Das sind jetzt einige der Veränderungen gewesen, die bei NF1 auftreten können. Und ich habe gesagt, es ist erblich bedingt. Das heißt so viel wie, es ist angeboren, man hat es oder man hat es nicht. Das heißt aber auch, dass wenn man es hat, man es auch weitergeben kann. Das heißt, es ist so, dass die Kinder auch dann ein Risiko haben, selbst betroffen zu sein, nämlich ein 50-prozentiges Risiko. Aber wir wissen auch, dass bei etwa der Hälfte der Betroffenen die Eltern selber nicht betroffen sind. Mhm.
Das heißt, wenn man salopp sagen will, vieles kann, nichts muss.
Absolut, ja. Das ist eben genau das, was ich meine. Menschen mit NF1 haben eine Veranlagung, viele Probleme zu entwickeln. Aber es muss davon gar nichts sein. Oder es kann auch einiges davon sein. Ja, es hat so viel wie deswegen ist immer die Frage zwischen Veranlagung und Erkrankung. Ja, eine Erkrankung ist etwas, wo man von vornherein krank ist. Menschen mit NF1 haben vielleicht ihre Cafeolet-Flecken, haben vielleicht das eine oder andere Problem, müssen aber sonst im Alltag gar keine großen Einschränkungen haben. Viele wissen gar nicht, dass sie betroffen sind. Ja, viele bekommen erst die Diagnose, wenn sie dann zum Beispiel mit ihrem Kind zu mir kommen und der Kinderarzt gesagt hat, lassen Sie das anschauen, das könnte NF1 sein. Und dann befragt man die Eltern und schaut sich die Eltern an und sagt, na, zu einem der Elternteile wissen sie, dass sie selber auch haben. Und sagt, was? Nein, ich? Ja, ich habe nie ein Problem gehabt. Ne? Genau das ist der Punkt. Es gibt von bis. Nicht ohne Grund wird NF1 auch die Erkrankung der vielen Gesichter genannt oder mit den vielen Gesichtern, ja, weil es so unterschiedlich sein kann. Von schwer Betroffenen mit entstellenden Neurofibromen im Gesicht bis hin zu Menschen, die gar nicht wissen und erst draufkommen sozusagen zwei Generationen später, wenn das Enkelchen die Diagnose bekommt, dass es in Wirklichkeit die Großmutter auch schon gehabt hat. Ja. Also dementsprechend ist es sehr schwierig vorherzusagen und das ist genau, wie Sie gesagt haben. Ja. Es kann vieles sein, muss aber auch nicht. Mhm.
Gleichzeitig kann man auch sagen, man darf es weder verharmlosen, noch muss man Angst haben, dass es einen schlimmen Verlauf geben wird.
Absolut. Das heißt, so viel wie das Wichtige ist Vorsorge, das Wichtige ist die stetige Betreuung, um da zu sein, sollten Probleme kommen, aber auch dann nicht da zu sein, wenn es keine gibt. Ich sage immer, wir als medizinische Experten sollten sozusagen als Ressource da sein. Und ich sage immer den Familien, haben Sie uns im Hinterkopf und das, was ich sage und Warnzeichen, die ich nenne, im Hinterkopf, aber bitte im Hinterkopf und nicht dauernd bestimmend im Alltag. Ja, nicht die Kinder unter eine Käseglocke stellen, weil ja etwas sein könnte. Ja, bei uns allen könnte irgendetwas sein. Das ist nicht die Frage sozusagen. Wichtig ist, die Risiken zu erfassen, wenn etwas auftritt, rechtzeitig zu sehen und gegenzuwirken. Ja. Wenn man weiß, dass gewisse Probleme häufig kommen, auch schon vorbeugend vielleicht etwas zu tun.
Wie häufig ist NF1 und wen betrifft sie?
Es kann prinzipiell jeden Menschen betreffen. Man kann davon ausgehen, dass circa einer von 2500 Menschen, die neu geboren werden, an NF1 leiden. Mhm.
Man sagt ja, also NF1 zählt zu den seltenen Erkrankungen, ist aber dann eigentlich doch nicht ganz so selten.
Das ist richtig. Ich sage gerne, es ist eine häufige seltene Erkrankung, so blöd das auch klingen mag. Per Definition ist es so, dass alles, was weniger häufig ist als eine von 2000 Menschen zu betreffen, als seltene Erkrankung gilt. Damit sozusagen, wenn man von 1 zu 2500 ausgeht, dann ist es eine seltene Erkrankung, aber dafür eben doch eine häufige. Mhm.
Und seit wann gibt es eigentlich NF1?
Unserem heutigen Wissen nach gab es es immer schon. Es gibt es auch im Tierreich. Es ist aber auch so, dass bereits bei den alten Griechen und noch darüber hinaus Beschreibungen von Menschen mit NF1 vorhanden sind, die wir auch heute noch nachvollziehen können.
NF1, das legt irgendwie nahe, dass es auch NF2 gibt. Worin unterscheidet sich NF1 von anderen Formen der Neurofibromatose?
Nun, in Wirklichkeit grundsätzlich. Die Namensgebung stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist dementsprechend einfach nicht mehr akkurat. Man muss sagen, dass die NF2 auch deswegen umbenannt wurde in NF2-assoziierte Schwannomatose. Das vergessen wir jetzt gleich wieder für diesen Podcast hier. Die NF1 ist durch einen Gendefekt im Neurofibromin-Gen bedingt, während die anderen NF-Formen, die früher herumgegeistert sind, und da ist die NF2 sicher noch die sich am längsten gehalten hat, in ganz anderen Genen ihre Veränderung haben. Mhm.
Sie haben es angesprochen, NF1 ist eine erbliche Erkrankung. Wie hoch ist das Risiko als Betroffener, auch ein betroffenes Kind zu zeugen?
Da möchte ich ein wenig ausholen. Ich sage immer, dass NF1 nicht eine Erkrankung per se ist, sondern eine Veranlagung, ein Risiko, gewisse krankhafte Veränderungen zu entwickeln. Aber ein Mensch mit NF1 ist nicht von vornherein einfach krank. Das muss man mal nur festgestellt haben. Das Risiko, dass ein Betroffener ein Kind zeugt, das selbst auch NF1 hat, liegt bei 50%. Das heißt, so viel wie jedes Kind eines Betroffenen oder einer Betroffenen hat das 50-prozentige Risiko. Das heißt, man kann theoretisch vier gesunde, aber auch vier erkrankte oder betroffene Kinder bekommen. Jedes Kind hat ein 50-50-Risiko.
Mhm. Das heißt, da ist auch die Beratung der Betroffenen, die einen Kinderwunsch haben, ganz wichtig.
Absolut. Es ist wichtig, sozusagen, dass die mit voller Information über dieses Risiko aufgeklärt wird. Aber es ist auch wichtig, dass die Menschen selber entscheiden dürfen, wie sie mit diesem Risiko umgehen. Es gibt manche Familien, wo sie sagen, na, ich lebe mit NF1 gut und wenn meine Kinder das auch haben, dann ist es so und ich werde sie lieb haben. Es gibt andere, die sagen, ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, ein Kind mit NF1 zu bekommen, bekomme ich lieber gar keine Kinder. Oder aber schaue, ob ich irgendwelche genetischen Testungen machen kann, auch schon am Ungeborenen, um das vielleicht zu verhindern.
Da gibt es also keinen richtig oder falsch, sondern einen individuellen Weg, den man durch Beratung und Information für sich selbst entscheiden muss.
Völlig richtig. Also das heißt nicht nur für sich selbst, sondern auch in der Familie, sondern also mit dem Partner oder der Partnerin gemeinsam entscheiden muss.
Ja. Mhm. Sie haben gerade angesprochen, dass es eigentlich NF1 vermutlich schon so lange wie die Menschheitsgeschichte gibt. Warum hat es so lange gedauert, bis NF1 in den Fokus der Ärztinnen und Forscher gerückt ist?
Wäre ich jetzt böse, würde ich sagen, ist es immer noch nicht ausreichend. Also ich glaube immer noch, dass es ein absolutes Nischenthema ist. Es ist eine seltene Erkrankung und wenngleich momentan sehr viel Elan da ist, um das zu verändern, dass es so viel nicht, dass es eine häufige Erkrankung macht, sondern dass es einfach häufiger darüber gesprochen wird, dass die Aufklärung auch unter Fachpersonal, das heißt unter Ärzten und medizinischem Personal, einfach vorangetrieben wird. Das heißt, dass die Leute das Wissen haben, was NF1 überhaupt ist, weil nur dann kann man auch es schaffen, Menschen mit NF1 richtig zu betreuen. Es ist so, dass seltene Erkrankungen nur normal selten sind, häufige Erkrankungen häufig und das Gesundheitswesen sich gerne auch auf häufige Erkrankungen stützt und stürzt, um dann sozusagen dort einfach einer breiten Masse helfen zu können. Nichtsdestotrotz für den einzelnen Menschen ist es wichtig, dass er dort abgeholt hat, wo er steht. Und der Mensch mit NF1, der muss natürlich sozusagen die Betreuung bekommen, die ihm zusteht.
Mhm. NF1 ist ja eine sehr heterogene Erkrankung. Warum verläuft die NF1 von Mensch zu Mensch so unterschiedlich?
Das ist eine gute Frage, die wir noch nicht ganz beantworten können. Das Genprodukt, das aus dem Neurofibromin entsteht, eben dieses Neurofibromin, das hat verschiedene Andockstellen für andere Moleküle. Und je nachdem, ob diese Funktionen komplett verloren sind oder nur Teile verloren sind, ob ein Teil noch funktionsfähig bleibt, welcher Teil des, dieses Proteinprodukts, dieses Eiweißstoffes, das da produziert wird, ist denn verdreht, kaputt, abgebrochen. Und davon hängt es ab, wie die Ausprägung ist. Wir verstehen es noch viel zu wenig. Was wir wissen, ist bei manchen Menschen, wo das gesamte Gen fehlt, dass diese Menschen oftmals einen schweren Verlauf haben werden. Das heißt, so viel wie ein häufigeres Risiko zum Beispiel auch für bösartige Tumoren entwickeln werden als andere. Trotzdem verstehen wir es immer noch nicht ganz. Es gibt manche Familien, wo dieselbe Mutation bei mehreren Mitgliedern vorhanden ist. Manche sind schwer betroffen, andere wenig. Da sind offensichtlich andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Vielleicht sind es auch andere Gene, die damit eine Rolle spielen. Aber wir wissen auch von eineigen Zwillingen, wo unterschiedliche Ausprägungsgrade vorhanden sein können. Entsprechend müssen wir hier noch viel Forschung betreiben, um das besser verstehen zu können, besser vorhersagen zu können.
Auch. Kann man ein menschliches Gen so wie eine Bauanleitung verstehen, die fehlerhaft sein kann und dann eben kann die Zelle nicht der Bauanleitung entsprechend folgen?
Richtig. Das heißt, das menschliche Erbgut ist wie eine große Bibliothek oder ein Lexikon, wenn man so will, mit verschiedenen Bänden, die verschiedenen Chromosomen. Und dort sind einzelne Kapitel drinnen und diese Kapitel sind jeweils ein Gen, das für einen Eiweißstoff kodiert. Und wenn man das wie eine Bauanleitung beschreibt, so kann man sich vorstellen, dass wenn man ein Möbelstück zusammenbauen will und es fehlt ein Piktogramm, es fehlt ein Bild in dieser Reihe und ich weiß nicht, wie ich zwei Teile zusammenbringen soll, dann wird unter Umständen ein Fehler passieren, wenn ich diesen Kasten zusammengebaut habe. Es gibt manche Fehler, mit denen kann man leben. Ja? Es gibt andere Fehler, da wird der Kasten nie stehen. Und von daher ist es so, dass wenn ein Fehler in diesem Kapitel, in diesem Bauplan da ist, so wie es eben bei einer genetischen Veranlagung, bei einer genetischen Erkrankung der Fall ist, dann ist es der Fall, dass auch das Produkt, das dann entstanden sein sollte, unter Umständen fehlerhaft ist.
Es hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel getan auf dem Gebiet der Genforschung und generell der Wissenschaft. Was waren denn so die wichtigsten Erkenntnisse, die das Verständnis von NF1 verändert haben?
Nun, zunächst einmal war es, dass man in den 90er Jahren festgestellt hat, was überhaupt das betroffene Gen ist. Dass man sozusagen das NF1-Gen identifizieren konnte, dass man dann verstanden hat, dass das in einen Aktivierungsweg der Zelle eingreift, indem es diesen Aktivierungsweg abdreht. Ein Defekt im NF1-Gen schlussendlich führt dazu, dass dieser Signalweg dauerhaft aktiviert ist und die Zelle sich nicht aufhört zu teilen.
Frage natürlich, die sich viele stellen, die noch nie von NF1 gehört haben oder die frisch diagnostiziert wurden. Gibt es eine Heilung für NF1?
Da muss man sagen, derzeit leider nein. Es wird fleißig daran geforscht. Vor 10 Jahren hätte ich Ihnen noch gesagt, es ist völlig illusorisch. Wir reden davon, dass in einigen Jahrzehnten vielleicht einmal etwas gemacht werden kann. Die einzige ursächliche Behandlung, die man machen kann, ist eine Genbehandlung. Aber die ist bei weitem noch nicht so weit, dass man hier wirklich schon Ansätze hätte. Für gewisse genetische Erkrankungen des Blutes gibt es bereits Heilungen durch Gentherapie. Bei der NF1, wo wirklich jede einzelne Körperzelle betroffen ist, bis hin zum sehr geschützten Raum des Gehirns, wäre es notwendig, dass man mit einem Vektor, zum Beispiel einem Virus, das ausgebesserte Gen in alle Zellen hineinbekommt. Das ist extrem komplex, auch nicht unriskant und deswegen braucht es dann noch sehr viel Forschung, um dann wirklich zu einem kurativen, zu einem heilenden Ansatz kommen zu können. Man muss aber auch dazu sagen, dass solche Therapien auch Risiken in sich bergen und dass man immer gut abwägen muss, wenn man einen Menschen hat, dem es prinzipiell gut geht, ja, der halt NF1 hat, mit dem ein oder anderen Beschwerdebild dazu, ob man dann wirklich das Risiko eingehen soll, eine möglich experimentelle Gentherapie zu versuchen oder ob man sagt, nein, der lebt gut, so wie er lebt und das ist jetzt so. Das heißt, das muss man auch gut abwägen, das wird man auch sicher im Einzelfall entscheiden müssen. Das wird noch ein gewisser Weg sein, bis man eine Gentherapie finden kann. Was ein Problem darstellt, ist, dass im Gegensatz zu anderen genetischen Erkrankungen ganz viele verschiedene Veränderungen dieses Gens bei Menschen auftreten. Weit über 5000 sind bis jetzt beschrieben worden, krankhafte Veränderungen des Gens. Bei anderen Erkrankungen wie zystischer Fibrose sind das eine Handvoll typische Veränderungen. Das heißt nicht, dass es keine anderen geben kann, aber eine Handvoll typische. Und da ist es auch leichter, wenn man Medikamente entwickeln will, die spezifisch diese genetischen Veränderungen dann angehen können, als wenn man so viele verschiedene Veränderungen hat, die man adressieren muss.
Wir haben gehört, es gibt momentan keine Heilung, es wird viel geforscht. Aber was hat sich denn bei den Behandlungsmöglichkeiten bei NF1 getan?
Ich unterscheide immer zwischen Betreuung und Behandlung. Das ist oftmals ein roter Faden, um zu wissen, wann beobachte ich eine Veränderung und wann muss ich wirklich therapeutisch, das heißt behandelnd, einschreiten. Es hat sich sehr viel getan, weil wir sehr viel auch gelernt haben, wann kann ich nur beobachten, weil sowieso etwas vorliegt, was sehr wahrscheinlich überhaupt nie ein Problem machen wird. Wann muss ich aber frühzeitig einschreiten, weil ich weiß, dass vielleicht etwas, was jetzt harmlos erscheint, später aber sehr schwerwiegend sein kann. Das heißt, das ist das eine zu erkennen, wann behandeln, wann beobachten und auch Vorsorgeuntersuchungen, dass man auch sozusagen wirklich alle Menschen mit NF1 den richtigen, notwendigen und auch nicht übertriebenen Vorsorgeuntersuchungen unterwirft. Andererseits dann, wenn es heißt, man muss eine Behandlung eingehen, dass man dann auch sagen kann, was sind denn die Behandlungsmöglichkeiten, die wir haben. Und da hat sich viel getan, während vor 30 Jahren, 35 Jahren teilweise auch für gutartige Veränderungen bei der NF1, zum Beispiel gutartige Hirntumoren, sehr frühzeitig in Strahlentherapie eingesetzt wurde, wissen wir, dass das enorm schädlich ist, weil dadurch, dass man schon eine Veranlagung hat, Krebs zu entwickeln, eine Strahlentherapie extrem schädlich sein kann und zu neuen Krebsarten führen kann. Wir wissen, dass manche Chemotherapeutika sehr gut funktionieren, wo wir früher gar nicht gedacht hätten, dass diese zum Beispiel niedrigartigen Hirntumoren auf Chemotherapien so gut ansprechen, wie sie es tun. Es hat sich aber viel getan, weil durch das Verständnis davon, welche Abläufe in der Zelle krankhaft verändert sind bei der NF1, wir auch verstanden haben, wo wir eingreifen müssen, um gezielt diese Veränderungen anzugehen. Und wenn man schon nicht das Gen reparieren kann, kann man versuchen, diesen aktivierten Zellweg, diese Signalkaskade, die der Zelle sagt, zu wachsen, zu hemmen, zu unterbrechen. Es gibt aber auch durch Behandlungsmöglichkeiten, die ganz anderer Natur sind. Ja? Wenn jemand neuropsychologische Defizite hat, soll heißen Lernschwierigkeiten zum Beispiel, ja? dann ist es wichtig, dort neuropsychologisch zu unterstützen. Wenn jemand ein orthopädisches Problem hat, Wirbelsäulenverkrümmung, Skoliose, dann ist es wichtig, orthopädisch zu unterstützen. Ja, und auch natürlich, selbst wenn man Tumoren hat, muss man auch teilweise den Chirurgen bitten, tätig zu werden.
Das zeigt ja, dass diese Vielseitigkeit der Erkrankung es ganz notwendig macht, dass eine Vielzahl von Spezialistinnen sich gemeinsam um die Betroffenen kümmern, dass bei Bedarf dann ein Orthopäde, ein plastischer Chirurg, ein Neurochirurg oder auch ein Onkologe dann in den Vordergrund treten.
Ich glaube, das Wichtigste am Ganzen ist es, dass man einen Case Manager hat, dass man jemanden hat, der sich mit Neurofibromatose auskennt und der weiß, welche Ansprechpartner braucht man und diese auch dann kontaktieren kann. Das heißt, so viel wichtig wäre, dass nicht der Patient, die Patientin oder einfach die Betroffene, der Betroffene, sich dann umschauen muss, wo gehe ich jetzt hin und was ist das Nächste, sondern dass man eine Stelle hat, eine Anlaufstelle hat, die diese Koordination übernimmt. Ja, Sie haben recht, man braucht Spezialisten in verschiedenen Bereichen und optimalerweise sollten die auch eine Ahnung von Neurofibromatose haben. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass man eine Leitstelle hat, wenn man so will. Das heißt so viel, wie dass man einen, wir nennen das eben in der Medizin, einen Case Manager hat, der sich darum kümmert, dass die Betroffenen die richtigen Anlaufstellen finden können.
Das ist auch für die betroffenen Familien natürlich ungemein wertvoll, wenn man sich sonst alles selbst koordinieren müsste und auch die Befunde zusammentragen müsste. Und da braucht es jemanden, der den Überblick behält. Das ist ganz, ganz wichtig.
Darf ich da noch kurz einhaken? Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass das noch nicht überall gewährleistet ist. Ja? Das heißt, so viel wie auch wenn wir davon reden, das ist das Ziel, das muss es geben. Ist es so, dass wir in Wien in der glücklichen Situation sind, im Kinderbereich mit dem NF-Kinderexpertisezentrum, das ja gemeinsam und unter tatkräftiger Unterstützung des Vereins NF-Kinder und der Patientenorganisation aufgebaut werden konnte, wir eine derartige Case-Management-Funktion wahrnehmen können. Allein schon im Erwachsenenbereich ist es nicht ganz so einfach, auch wenn es da wirklich sehr involvierte und sehr motivierte Kolleginnen und Kollegen gibt, die hier tätig werden, ist es so, dass diese Netzwerkstrukturen nicht überall gleichermaßen gut vorhanden sind.
Deswegen werden wir auch nicht müde, das immer wieder und wieder einzufordern von Patientenorganisationsseite, dass hier Gelder bereitgestellt werden, damit die seltenen Erkrankungen wie NF1, die ja häufig solche multisystemischen Erkrankungen sind und einen Case Manager bräuchten, dieses auch bekommen. Welche Fortschritte sehen Sie in der Forschung? Was tut sich da gerade, was Sie begeistert oder vielleicht, wenn man es vorsichtig ausdrückt, hoffnungsvoll macht?
Nun, es tut sich viel. Also ich glaube, es geht gerade in Richtung Früherkennung, tut sich einiges. Ja. Wir haben gesagt, dass Menschen mit NF1 auch bösartige Tumoren entwickeln können. Gerade bösartige Nervenscheidentumoren. Wir wissen, dass ca. 15% aller Menschen mit NF1 einen bösartigen Nervenscheidentumor, einen sogenannten MPNST, kann man jetzt gleich wieder vergessen, aber sozusagen für den Fall, dass es mir über die Lippen kommt, weiß man, wovon ich spreche, einen bösartigen Nervenscheidentumor entwickeln können, die dann auch eine sehr ungünstige Prognose haben, wenn sie einmal wirklich voll ausgebrochen sind. Wir wissen aber auch, dass sich diese Tumoren nicht von jetzt auf gleich entwickeln, sondern in den allermeisten Fällen über eine Vorstufe eines gutartigen plexiformen Neurofibroms auftreten. Das Neurofibrom ist ein gutartiger Nervenscheidentumor, der der Erkrankung auch den Namen gegeben hat, deswegen auch Neurofibromatose. Und die können über Vorstufen, sozusagen atypische Neurofibrome, dann zu wirklich bösartigen Nervenscheidentumoren sich entwickeln. Und unser Ziel ist es, dass wir schauen, dass wir frühzeitig diese Vorstufen erkennen, um frühzeitig die Vorstufen zu entfernen, noch bevor sie zu einem bösartigen Nervenscheidentumor werden können. Da tut sich viel. Einerseits mit Hilfe von bildgebenden Verfahren, radiologischen Verfahren, aber auch nuklearmedizinischen Verfahren, wo man schauen kann, ob es Knoten gibt. Und bei Menschen mit NF1 kann es sein, dass es Tausende und Abertausende von Knoten im ganzen Körper verteilt gibt. Und da kann man ja nicht jeden Knoten entfernen und sagen, das schauen wir mal, alles, was draußen ist, ist draußen. Das geht nicht. Da muss man wirklich schauen, dass die Knoten, die ein hohes Risiko haben, sich zu verändern, zu entarten, dass man die gezielt entfernt. Andererseits ist es so, dass daran geforscht wird, wir nennen das Liquid Biopsy. Was ist Liquid Biopsy? Flüssige Biopsie, flüssige Gewebsuntersuchung, dass man es schaffen könnte, in der Zukunft durch Blutabnahmen zu schauen, dass man krankhaft veränderte Marker aus dem Blut erkennt, um zu wissen, aha, hoppala, da ist jetzt irgendwas im Busch, da ist irgendwo eine bösartige Erkrankung, die dabei ist zu entstehen, dass man dadurch sozusagen frühzeitig gewisse Abklärungen einleiten kann und frühzeitig dann auch bösartige Tumoren entfernen kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel sozusagen, was mich jetzt momentan begeistert in der Forschung, wo ich glaube, dass wir in eine gute Richtung gehen.
Also Screening per Blutabnahme sozusagen.
Sozusagen. Sind wir noch entfernt davon? Das ist noch nicht vorhanden. Es gibt schon erste Berichte darüber, welche Methoden da funktionieren könnten. Aber auch da braucht es große internationale Studien, multizentrische Studien, die das wirklich dann bestätigen, dass es auch einen Vorteil bringt für die Menschen, die betroffen sind. Weil nur, dass man etwas testen kann, heißt das nicht, dass es noch schlussendlich einen Benefit bringt. Ja.
Viele der Fragen in diesem Podcast kommen direkt von euch. Kommen wir zu Fragen, die wir sehr oft hören. Herr Professor Sisi, kann man voraussagen, wie NF1 bei einem neu diagnostizierten Kind verlaufen wird?
Die kurze Antwort ist nein. Es gibt manche Genveränderungen, wie wenn das gesamte Gen fehlt oder auch noch Teile der Gene rundherum fehlen, wo wir wissen, dass es zu schweren Erkrankungen kommen kann. Es gibt 2-3 andere Mutationen, also krankhafte Veränderungen des Gens, wo man auch weiß, wie der Verlauf sich wahrscheinlich gestalten wird. Aber es gibt mehrere tausend Veränderungen, die bis jetzt beschrieben sind, und von den wenigsten kann man wirklich da den Ausprägungsgrad vorhersagen.
Kann NF1 eine Generation überspringen?
Nein.
Kann das Verhalten während der Schwangerschaft eine Neumutation von NF1 verursachen?
Nein.
Wie wahrscheinlich ist es, dass NF1 in Zukunft besser behandelbar sein wird?
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, weil wir einerseits mehr verstehen, andererseits aber auch die Entwicklung von Medikamenten voranschreitet. Aber es geht nicht nur um medikamentöse Therapien. Es geht ja auch um Unterstützung im Alltag, um Unterstützung im Neuropsychologischen, das heißt so viel wie Schule, wenn zum Beispiel Dyskalkulie vorliegt oder Ähnlichem. Da kann man viel unterstützen. Das ist auch Therapie. Mhm. Ja. Das heißt, man muss sozusagen sich davon lösen, dass Therapie immer Heilung bedeutet. Ja. Es geht darum, dass man die bestmögliche Lebensqualität und das so lange wie möglich schafft.
Mhm. Welche Warnzeichen müssen immer ernst genommen werden?
Einerseits gibt es Warnzeichen für Hirntumoren. Das wäre zum Beispiel im Kindesalter eine Verschlechterung des Sehens bei Kindern, die einen Sehbandtumor entwickeln, wie zum Beispiel das ständige Anrennen gegen Gegenstände, das Stolpern über Gegenstände, die man eigentlich sonst sehen sollte. Wenn man Dinge zeigt, kleine Dinge zeigt, womöglich die Kinder es nicht erkennen, das sind Warnzeichen. Schielen, Hervortreten eines Auges, das sind absolute Warnzeichen. Dann muss eine Abklärung Augenarzt und wahrscheinlich sogar Bildgebung MRT erfolgen. Was Nervenscheidentumoren betrifft und die Entartung in Richtung von bösartigen Nervenscheidentumoren, ist ein schnelles Wachstum von Knoten, das neue Auftreten von schnell wachsenden Knoten, neurologische Ausfälle wie zum Beispiel Kribbeln oder Schwäche in Armen oder Beinen hervorzuheben, aber auch Auftreten von neuen Schmerzen, Ja, das ist auch ganz wichtig. Und was auch sozusagen wichtig ist, Hirntumoren können auch epileptische Anfälle auslösen. Das heißt, bei Auftreten von epileptischen Anfällen muss auch eine Bildgebung gemacht werden.
Das war unsere Kategorie Nachgefragt aus der Community. Neben der Medizin, was wird sonst unterschätzt außer den rein medizinischen Aspekten der NF1?
Wir wissen, dass Menschen mit NF1 oftmals Schwierigkeiten haben, sich bei Behördenwegen zurechtzufinden. Ja, das heißt, dass sie dann oftmals überfordert sind und dadurch vielleicht auch Dinge, die ihnen helfen würden im Alltag, gar nicht in Anspruch nehmen. Das heißt, da ist es wichtig, dass auch von sozialarbeiterischer Seite eine Unterstützung besteht. Warum haben die oft Schwierigkeiten? Weil sie nicht selten neuropsychologische Schwierigkeiten haben können. Was heißt das jetzt? Das ist so hochtrabend neuropsychologisch. Das heißt so viel, dass man im Alltag Probleme haben kann, zum Beispiel mit der räumlichen Vorstellung. Ja, dass man mit der Feinmotorik Probleme haben kann beim Schreiben. Ja, und dann heißt es immer, sei nicht so schlampig. Na, in Wirklichkeit kann der halt nicht anders und es in Wirklichkeit bemüht sich eh sehr. Ja. Manchmal kann es sein, dass die Konzentration leidet, dass man so ähnlich wie ein ADHS haben kann, das heißt so viel wie so ein Aufmerksamkeitsdefizit und dass es einfach wichtig ist, dass die Kinder in einer ruhigen Umgebung lernen können und nicht leicht abgelenkt werden. Ja? Das heißt, das sind alles Dinge, die häufiger sein können. Ich kenne Menschen, die eine schwere Lernproblematik haben, einen sonderpädagogischen Förderbedarf haben in der Schule und ich kenne andere, die haben studiert, ohne je ein Problem gehabt zu haben. Das heißt, die Bandbreite ist sehr weit. Wichtig ist aber, dass man auf diese Probleme aufmerksam wird, rechtzeitig, bevor sie zum wirklichen Problem werden. Das ist der Grund, weshalb wir das bereits im Vorschulalter uns anschauen, eine Entwicklungsdiagnostik machen, um zu schauen, gibt es einen Förderbedarf, der in der Schule schlagend werden kann. Die Schule ist ein ganz wichtiger Bereich, wo man die Grundlagen schafft für das ganze weitere Leben. Wenn man da sozusagen schon auf die schiefe Bahn gerät, weil man einfach nicht schafft, mitzukommen und dann dauernd sozusagen links liegen gelassen wird, dann hat man für sein Leben lang das sozusagen verloren. Ja. Wichtig ist aber auch zu wissen, dass gewisse Dinge wie die Aufmerksamkeitsstörung mit dem 18. Lebensjahr nicht weggehen. Das heißt, Kinder, die ein derartiges Problem haben, werden das im Erwachsenenalter auch haben. Und da ist es wichtig, dass man da kontinuierlich da ist und begleitet. Das heißt, das sind so die Dinge, die jetzt nicht unbedingt medizinischer Natur sind, die aber ganz wichtig sind. Wir wissen, dass das ist dann schon wieder Richtung medizinisch gehend, Depressionen ein häufiges Risiko haben, Angststörungen, ja, gerade im Erwachsenenalter. Und da ist es wichtig, sozusagen unterstützend da zu sein. Und das ist sozusagen auch etwas, wo auch natürlich die Patientenorganisation unterstützen kann, um zu zeigen, du bist nicht allein. Mhm.
Und auch das Umfeld bei Kindern, das schulische Umfeld, später das berufliche Umfeld auch aufgeklärt werden und informiert sind, dass nichts verlangt wird von den Kindern oder später den Erwachsenen, was sie gar nicht leisten können.
Ja, ich glaube, wichtig ist, dass man schaut, wie man eine Atmosphäre schaffen kann, auch beim Lernen, die allen gerecht wird. Wichtig ist sozusagen, das haben Sie völlig richtig angesprochen, dass auch die Umgebung informiert wird. Dass teilweise auch eine Information in der Schule direkt passiert. Das heißt so viel einerseits, dass es Broschüren gibt, wo Lehrer sich informieren können über Neurofibromatose Typ 1, wo sie verstehen können, was denn für Probleme mit Konzentration, Aufmerksamkeit, Schlampigkeit etc. bestehen können, damit sie dann individuell eingehen können. Und da ist ein großes Interesse von Lehrkräften da, das bestmöglich für ihre Schülerinnen und Schüler zu machen und da auch wirklich jedem Einzelnen gerecht zu werden. Natürlich, es gibt solche und solche, das ist keine Frage, aber im Großen und Ganzen ist da wirklich ein großes Interesse da. Aber natürlich auch die Mitschüler spielen eine Rolle. Und auch, dass die wissen, schaut, da ist sozusagen, der hat da gewisse Probleme, aber es macht nichts, mit dem kann man trotzdem super spielen und dem kann ich da unterstützen. Dass man auch weiß, wenn der von der Konzentration Probleme hat und dann vielleicht die Schularbeit in einem anderen Raum schreibt, damit es schön ruhig ist und so, dass es jetzt auch nichts Böses ist und dass der jetzt nicht bevorzugt wird, sondern in Wirklichkeit einen Nachteilsausgleich hat. Ja? Und das ist wichtig sozusagen. Und natürlich zieht sich das weiter auch dann durch auch ins Erwachsenenalter mit Beruf und Ähnlichem. Ich bin jetzt Kinderarzt, da ist jetzt sozusagen die Aussage, die ich treffen kann, nicht ganz so groß.
Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht Patientenorganisationen?
Ich glaube, eine ganz wesentliche Rolle. Weil das Erste sozusagen, was Betroffene machen, ist einmal zu schauen, wo kann ich mich überhaupt hinwenden. Mhm. Und da ist es so, dass die Orientierung schwierig ist. Auch heutzutage mit dem Internet, wo man ganz viele Informationen bekommt und direkt überschwemmt wird von Informationen, teilweise falschen Informationen, teilweise übertriebenen Informationen, dass man da das für einen Wichtige herauslesen kann, ist extrem schwierig. Die Patientenorganisationen können helfen, durch dieses Dickicht zu führen, zu den richtigen Experten zu bringen, dass man dann sozusagen auch die Betreuung auf einem medizinischen Level weiterführen kann. Es ist aber auch so, dass die Patientenorganisationen ganz viel schaffen, was wir Mediziner und die medizinischen Einrichtungen gar nicht schaffen können. Austausch untereinander. Wie geht es euch denn damit? Habt ihr das erlebt? Ja, das heißt, ich als Mediziner kann zwar sagen, also statistisch gesehen ist das in so und so vielen Fällen, wird das und das passieren, das und das. Aber was das jetzt wirklich im Alltag bedeutet, das wissen durch die Menschen, die damit leben, viel besser, als wir Ärzte es können. Und deswegen ist dieser Austausch so wichtig. Es gibt manche, die sind ganz sierig danach, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Und dann wiederum gibt es Menschen, die sagen der Motto, na, mir reicht es, dass ich betroffen bin. Ich möchte es nicht auch noch mit anderen Betroffenen zu tun haben. Aber im Großen und Ganzen können diese Patientenorganisationen extrem viel weiterbringen. Auch Hilfsangebote, zum Beispiel der Verein NF Kinder, das können Sie besser erzählen als ich, der Reitangebote hat, Familienwochenenden, Abende, wo man zusammenkommt. Also da geschieht extrem viel, um zu zeigen, ich bin nicht einfach krank oder so, sondern sozusagen, wir sind eine Community gemeinsam. Ich bin nicht der Einzige. Ja? Ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Ja? Gerade bei Kindern zum Beispiel. Menschen mit NF1 tragen nach außen, dass mit ihnen etwas anders ist. Ja? Die haben diese Café-Olé-Flecken, die haben dann ab der Pubertät, ab dem jungen Erwachsenenalter diese Neurofibrome, diese Knötchen auf der Haut. Da sieht man von außen, aha, ja, der ist anders. Ja? Und das ist etwas wahnsinnig Belastendes für Menschen. Ja, das heißt, prinzipiell trifft es so viele Menschen mit Hauterkrankungen zu, dass man es einfach von außen sieht. Ja. Einen Bluthochdruck sieht man nicht. Ja. Aber Veränderungen der Haut sieht man schon. Und da ist es ganz wichtig zu stärken und zu sagen, schau, du bist nicht alleine. Ja. Wenn Kinder gemeinsam auf so ein Reitwochenende kommen und sehen, ach schau, der hat das auch so wie ich, ja, dann stärkt das ungemein das Selbstbewusstsein. Das sind Dinge, die können wir medizinisch gar nicht leisten, weil sozusagen ist ja kein medizinisches Problem. Ja. Wir haben auch ein psychologisches Team, das natürlich sozusagen da sehr unterstützend da ist, im Alltag auch unterstützt da auch mit sozialer Reintegration und Ähnlichem wirklich Tolles leisten kann. Ja? Und das natürlich in enger Zusammenarbeit mit der Patientenorganisation. Mhm.
Ja, das ist in der Tat ganz erstaunlich zu sehen, wie die Kinder so schnell eine Verbindung zueinander aufbauen durch dieses verbindende Thema NF1 und wie schnell der Vertrautheit auch da ist. Immer wieder gibt es ja gerade bei seltenen Erkrankungen auch Missverständnisse. Mit welchen Missverständnissen der NF1 würden Sie gerne aufräumen wollen?
Dass NF1 ansteckend ist. Ja, das heißt, das ist immer das ganz Wichtige, weil man so viel denkt, aha, schau, was hat der da auf der Haut? Und wenn ich den angreife, vielleicht kriege ich das auch. Ja, überhaupt nicht. Ja, das ist eine erbliche Veranlagung, das heißt so viel wie entweder man hat es oder man hat es nicht und man bekommt es auch später nicht mehr. Es ist nicht so, dass wenn man es mit 5 noch nicht hat, dass man es dann mit 10 haben kann. Ja? Das heißt, das ist das Wesentliche, womit ich aufräumen möchte. Dabei belasse ich es.
Lieber Herr Professor Sisi, vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren und Ihr Wissen über NF1 mit uns geteilt haben. Wenn Sie aus unserem Gespräch einen Tipp an Familien, Betroffene mitgeben dürften, welcher wäre das?
Ich glaube, das Wichtige ist zu sagen, Sie sind nicht alleine. Ja, das heißt, es gibt andere Betroffene, mit denen Sie sich auch gut schließen können, die da eine große Unterstützung darstellen. Suchen Sie sich einen Experten, dem Sie vertrauen, der dann auch die weitere Betreuung und dieses Case-Management übernehmen kann. Wenn man bereits die Diagnose im Kindesalter bekommt, sind das zumeist die Kinderärzte, die dann auch Sorge tragen können, dass eine sogenannte Transition, eine Überstellung ins Erwachsenenalter dann möglich ist und eine weitere Betreuung im Erwachsenenalter. Aber das Wesentliche, was ich mitgeben kann, ist sozusagen, Information ist alles. Ja, weil Information kann auch Ängste nehmen. Wenn man weiß, was Sache ist, dann hat man auch weniger Angst, was alles sein könnte, weil man einfach informiert ist. Und diese Information kann man sich holen und da sozusagen ist natürlich die Patientenorganisation, aber auch die medizinischen Zentren sind dann die Ansprechpartner.
Das war unsere erste Episode von NF1 Nachgefragt, dem Podcast rund um das Thema NF1. Wenn du Feedback geben möchtest, dann kannst du das gerne in den Kommentaren. Du hast noch Fragen? Schreib uns auf unseren sozialen Kanälen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Herr Professor Sisi, vielen Dank fürs Dasein.
Danke für die Einladung.
Und vielen Dank euch fürs Zuhören. In der nächsten Folge sprechen wir mit Dr. Said Faci aus Hamburg über Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen. Also bleibt dran. Wir bleiben auch dran und fragen weiter für euch nach.